Yvette Mutumba ist promovierte Kunsthistorikerin, Kuratorin und Mitbegründerin der Plattform Contemporary Ant, die sich auf zeitgenössische Kunst aus Afrika und der globalen Diaspora konzentriert. Sie war bereits Kuratorin am Weltkulturenmuseum in Frankfurt, der Berlin Biennale, dem Stedelijk Museum in Amsterdam und wurde 2020 gemeinsam mit ihrer Mitgründerin Julia Grosse Europäische Kulturmanagerin des Jahres. Zusätzlich lehrt sie im Masterprogramm Kunst im Kontext an der UdK Berlin. Was ein Curator at Large ist und ob Dekolonialisierung gesellschaftliche Transformation beeinflussen kann, besprechen wir mit ihr heute in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Alexander Dutkin.
Mein Name ist Thorsten Frehme.
Liebe Yvette Mutumba, schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Wir starten immer mit der Frage, wie bist du zur Kunst gekommen? Und so ändert sich das auch nicht heute und wir sind ganz gespannt.
Ja, ich bin tatsächlich schon als Kind zur Kunst gekommen. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wo jetzt niemand künstlerisch tätig war oder so. Ich würde eher sagen, so das gutbürgerlich-akademische Idee von Kandinsky und so weiter. Das heißt, ich bin viel in Museen gegangen und habe viel auch kreativ mich betätigt, sage ich mal, auch schon in meinen jungen Jahren. Ich wusste aber auch immer, dass ich nicht Künstlerin werden will und kann oder möchte. Aber mich hat das trotzdem interessiert, der Blick auf die Kunst. Und deswegen war das für mich dann relativ schnell klar, so nach dem Abi, dass ich irgendwie in den Bereich gehen wollte. Tatsächlich dachte ich immer erst so, dass es jetzt lustigerweise habe ich jetzt mal irgendwann diesen Titel gekriegt, Kulturmanagerin des Jahres, dass ich auch eher so in diesen Bereich gehe, jetzt gar nicht so spezifisch bildende Kunst, sondern ich dachte, habe mich immer eher so da gesehen, irgendwie Kultur und irgendwie Managing, Organisieren, das kann ich so. Und dann hat sich das aber anders ergeben. Und ich habe dann eben Kunstgeschichte studiert und ja, alles Weitere besprechen wir dann ja noch. Ne? Genau.
Ja, können ja gleich zu allem Weiteren sofort kommen und erstmal fragen, wie ist es weitergegangen? Also du hast Kunstgeschichte studiert und hast dann was gemacht?
Ich habe Kunstgeschichte studiert und dann habe ich promoviert. Ich bin nach London gegangen. Ich habe mich damals eben entschieden, dass ich eine Promotion schreiben möchte über das Thema zeitgenössische Kunst aus Afrika und der globalen Diaspora im deutschen Kontext, was zu dem Zeitpunkt sehr spezifisch war. Das ist halt jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Und ich auch tatsächlich deswegen niemanden in Deutschland gefunden habe, der oder die mich da begleiten wollte in der Kunstgeschichte, weil es einfach noch gar keine Präsenz hatte. Diese ganzen Fragen um globale Kunstgeschichten und so weiter waren noch gar nicht richtig angekommen. Und dann habe ich aber eben das in London gefunden und da war es überhaupt kein Problem. Da war der Diskurs einfach schon viel weiter. Das hat für mich auch echt so nochmal so einiges geöffnet in meinem Denken und im Verständnis von, was Kunstgeschichte auch sein kann tatsächlich. Und trotzdem war es mir aber wichtig, eben diesen Deutschlandbezug zu machen, auch in meiner Promotion. Und vielleicht auch so ein bisschen, wie das so ist, wenn alle dir sagen, das ist Quatsch, da gibt's nichts, dann werden wir es erst recht machen. Und das habe ich dann auch und bin natürlich deswegen trotzdem immer auch viel hier in Archiven und so weiter gewesen und habe mich eben im Anschluss an die Promotion auch dafür sehr bewusst entschieden, nach Deutschland zurückzukommen, um zu gucken, wie ich hier so meinen kleinen Beitrag irgendwie leisten kann, wie, um Narrative irgendwie zu verändern im Kunstkontext, sag ich mal.
Mhm. Kannst du den Begriff der Diaspora in dem Zusammenhang nochmal erklären, wie du ihn verstanden hast? Also man hat sofort natürlich eine Vorstellung, afrikanische Kunst in der Diaspora. Aber vielleicht kannst du uns den nochmal ein bisschen an der Stelle erläutern.
Ja, also es ist komplex. Ich
habe es vermutet.
Hatte just vor einer Woche ein Gespräch auch, was auch als Text rauskommt, wo ich mich mit Kolleginnen genau darüber unterhalte, dass es halt sehr viele verschiedene Definitionen natürlich von Diaspora gibt. Aber das ist prinzipiell, wenn, sage ich mal, wir jetzt im Kontext von der Arbeit, die wir machen, auch mit C-End oder mit der Arbeit, die ich breiter angelegt auch mache in meiner Praxis, die Diaspora sehr breit gefasst ist. Also im Sinne von Personen, die migriert sind, aus verschiedenen Ländern, Kontext in Afrika kommend, aber genauso eben auch Personen, die Teil des Black Atlantic sind. Also ich würde halt immer auch schwarze KünstlerInnen in Amerika oder Lateinamerika oder Karibik auch als Teil der Diaspora sehen. Genauso aber wie auch Afropeans, sage ich mal, also Personen, die gar keine eigene Migrationserfahrung unbedingt haben, die vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt so eine sehr spezifische Beziehung zum Kontinent haben, das kann viele Gründe haben, die eben Europäer sind, aber eben schwarze Europäerinnen. Und was nochmal ja dann eine andere Erfahrung ist, sage ich mal. Und das alles fasse ich da drunter. So, genau.
Ich nehme an, du hast, da dich das Thema ja inspiriert hat, in dieser Richtung weiterzuarbeiten. Was hat dich daran oder welche Erkenntnisse hast du da gezogen aus deiner Magisterarbeit?
Dass du vor gesagt 20
hast,
Jahren.
Da bleibe ich weiter. Das ist 20 Jahre her. Ja.
Mhm. Also es ist klar gewesen, als ich diese Arbeit geschrieben habe, dass da noch gar nicht so ein Gespür dafür war, jetzt gerade im deutschen Kontext, dass es eben natürlich diese Diaspora und diese Beziehungen gibt und schon lange gibt. Und natürlich gab es in sehr spezifischen Kontexten schon viel früher, auch Anfang der 80er Jahre und so weiter, Bücher, so Maya Yim, Audre Lorde, Farbe bekennen und so weiter. Aber das waren halt sehr spezifisch in Kontexten, die aktivistisch waren, sozusagen verortet und hat sich aber gar nicht jetzt so gerade jetzt in den Kunstkontext hinein überhaupt nicht irgendwie wiedergespiegelt. Und ich würde halt sagen, dass wirklich zu dem Zeitpunkt es immer noch so war, dass Deutschland sich einfach als eine sehr homogene Nation verstanden hat. Und wie sich das entwickelt hat, ist nochmal ein anderes Thema. Aber da war es ganz klar. Und das hat sich in einem Fach wie der Kunstgeschichte halt sehr stark auch wiedergespiegelt, weil das sowieso tendenziell, würde ich immer sagen, eher konservatives Fach war. Also als ich studiert habe hier an der FU, da war es schon toll, wenn wir überhaupt Seminare zu zeitgenössischer Kunst hatten und jetzt nicht nur Mittelalter, Renaissance und so weiter. Und gleichzeitig habe ich aber eben durch meine Recherche für die Promotion ganz klar gesehen, dass natürlich da schon ganz viel passiert war. Also das, ich habe halt im Zeitrahmen 60er, 70er Jahre angefangen. Das heißt, ich habe ganz viel auch über die Verbindung zwischen der ehemaligen DDR und sozialistischen Staaten in Afrika geforscht, wo es halt Austauschprogramme gab, wo Künstler eben auch nach Deutschland, also ehemals Ostdeutschland gekommen sind, um hier zu studieren und so. Also es war jetzt nicht nur bezogen auf Ingenieure oder die anderen Bereiche, die man, was man vielleicht eher so kennt, sondern es gab es da auch. Und es gab auch Austausche von DDR-KünstlerInnen, die halt dann in Äthiopien oder Mosambik und Angola waren, so jetzt ein Beispiel. Oder dass halt das Goethe-Institut jetzt aus westdeutscher Perspektive schon lange, auch in 60er, 70er Jahren, super aktiv war auf dem Kontinent im Sinne von jetzt nicht nur deutsche Kultur und Sprache, sondern auch Förderung von Strukturen dort und so weiter. Das heißt, das war schon in dem Sinne eigentlich wichtig, mal einmal das zu sagen und darüber zu sprechen, dass auch letztendlich, wenn wir heute über diese Themen sprechen, dass manchmal so ein bisschen vergessen wird, dass natürlich da auch solche Geschichten stattgefunden haben.
Und dann hast du mit diesen ganzen Erkenntnissen sozusagen was genau direkt gemacht nach der Promotion?
Ich habe dann erstmal die Promotion weggelegt. Ich musste sie ja auch nicht veröffentlichen, weil man das in England nicht machen muss, und habe dann angefangen, am Weltkulturmuseum in Frankfurt zu arbeiten, also ein ethnologisches Museum, was damals von Clementine Delis geleitet wurde, und die mich quasi damit reingeholt hat, sich eben mit diesen kolonialen Sammlungen neu auseinanderzusetzen. Und da haben wir viel bewegt, haben wir viele neue Konzepte entwickelt, was durchaus auch kontrovers auch schon teilweise damals diskutiert wurde. Und das war für mich einfach nochmal auch ein guter Bezugspunkt, einfach nochmal da nochmal historisch noch tiefer reinzugehen. Gleichzeitig gab es aber eben in dem Museum auch eine Sammlung aus den 60er bis 90er Jahren, was auch nochmal eine sehr spezifische eigene Kunstgeschichtsschreibung im deutschen Kontext wiedergespiegelt hat. So, genau.
Was waren denn so Kernherausforderungen? Also ich stelle mir Deutschland von 20 Jahren schon, wie du sagst, auch noch sehr, sehr verstaubt vor. vielleicht liegt das auch an meinem Alter, aber du kommst dann da sozusagen rein in dieses Selbstverständnis von Sammlungen, um ja letztendlich, wie du sagst, sehr disruptiv vielleicht auch vorzugehen und bestimmte Standards zu setzen und Verständnis zu schaffen, was du ja dann aus deiner Forschung mitgenommen hast. Also wie, mich würde das nochmal im Detail interessieren, was für Reibungen das waren und wie die genau aussahen und die Herausforderungen, die du hattest.
Ja.
Oder auch nicht.
Also genau, also der Anfang in Frankfurt war später, also es war 2012 sozusagen. Also das ist dann nicht mehr ganz so lange her, das heißt immer noch lange her, aber sozusagen wir sind so ein bisschen fortgeschritten.
Ja.
Und also ich sag's mal so rum, also für mich war das irgendwie eine total wichtige Erfahrung, eben in so einer Institution zu arbeiten, weil ich glaube, ich habe da zum ersten Mal verstanden, dass Institutionen eben nicht diese Monolithen, abstrakten Gebäude sind, sondern Menschen. Und ich, das klingt jetzt total offensichtlich, aber wenn man jetzt so viel in diesen ganzen Debatten, wo es auch um Institutionskritik und Dekolonisierung und so weiter geht, dann spricht man immer von der Institution. Und das ist halt super schwierig, weil einfach natürlich dort lauter Individuen sitzen, die so ganz eigene Perspektiven und Subjektivitäten mit reinbringen. Und ich hatte da zum Beispiel Kolleginnen, die einfach schon seit 25 Jahren an diesem Museum gearbeitet haben. Die sind quasi da aufgewachsen, die natürlich eine sehr spezifische Beziehung zu diesen Sammlungen hatten. Und wo ich einfach gemerkt habe, so, da sind irgendwie so verschiedene Ebenen. Wenn ich jetzt da reinkomme als junge Kuratorin und sage, ey, ihr macht hier irgendwie alles falsch und ihr seid hier voll kolonialistisch und keine Ahnung, dass dann irgendwie sowieso klar ist, dass der erste Reflex erstmal ist, dass die das bescheuert finden. Unabhängig davon, ob sie mir vielleicht irgendwie auch recht geben, sondern, und das war für mich irgendwie total wichtig, diese Prozesse zu verstehen und irgendwie auch stärker zu differenzieren, wie man irgendwie vorgeht und wie man irgendwie vielleicht auch diese extra Meile gehen muss und Gespräche führen muss und nicht sofort sozusagen einfach das dann blocken und sagen, okay, ihr versteht das sowieso nicht, ihr seid alle doof, ihr seid alt, keine Ahnung, ne? Und das habe ich schon versucht, das war auch nicht immer einfach. Ich hatte auch Erlebnisse, keine Ahnung, wo ich dann bei so einem Kongress von Ethnologen wirklich echt fertig gemacht wurde, so. Aber irgendwie war das gut, trotzdem weiterzumachen und irgendwie das auszuhalten und zu sagen, nee, das ist es aber jetzt ja wert, weil wir wollen hier ja was bewegen und das gehört dann irgendwie einfach dazu. Und ich finde auch, nach diesen fast 5 Jahren, die ich dort war, dass natürlich sich da auch viel bewegt hat, auch innerhalb dieser Institution. Also jetzt ist es vielleicht nicht so wie zu den Momenten, als wir dort waren, aber sind ja trotzdem Sachen dort auch hängen geblieben, die dann auch weiter funktioniert haben. Und das Publikum hat sich definitiv verändert, ist definitiv jünger geworden, ist definitiv kritischer geworden ist. Und das ist ja sozusagen das, was man auch möchte, ne? Dass das irgendwie so eine, auch so eine Nachhaltigkeit auch schafft. Aber dass es halt oft mit viel Resilienz und Geduld ja, verbunden sein muss. So. Ja,
ja, finde ich total spannend, wenn du sagst, die Institutionen, das sind ja Menschen. Gleichermaßen wissen wir irgendwie auch, dass Institutionen oft Gesetzmäßigkeiten haben,
absolut,
die ganz wirkmächtig sind. Ähnlich wie ein Unternehmen, wo jeder sagt, ich komme da nicht gegen an, weil ich gegen die, genau, Struktur nicht ankomme. Und jetzt beschreibst du ja trotzdem einen veränderten Blick, der heute hier und da natürlich da ist und auch andere Diskussionen, die geführt werden. Kannst du dich an solche Gespräche dran erinnern oder wie hat man sozusagen die Transformation dieser Gespräche hingekriegt oder das aufgebrochen? Du hast gerade gesagt, du bist auch mal auf dem Kongress fertig gemacht worden. Kannst du dich an so ein Gespräch erinnern oder vielleicht auch sagen, wie schließt man sowas auf? Wie beginnt man so einen Dialog?
Ich glaube, man beginnt so einen Dialog, indem man dem Gegenüber die Freiheit lässt, erstmal zu dem zu stehen, was sie vertreten, auch wenn man absolut denkt, das ist total daneben. Weil ich glaube, dadurch wird erst sozusagen der Raum geschaffen oder die Ebene geschaffen, dass da irgendwie ein Austausch stattfinden kann. Und ich glaube, es ist auch sowas, ja, so sich das gegenseitig abholen, sage ich mal. Also die letzte Ausstellung, die ich in Frankfurt dann gemacht habe, die dann nicht zu den ethnologischen Sammlungen waren, sondern zu Arbeiten aus Südafrika, so die so 70er, 80er Jahre waren, da habe ich das zum Beispiel so gemacht, dass wir einfach ganz viele Gespräche mit allen aus dem Team geführt haben. Und wenn ich jetzt sage alle, dann meine ich jetzt nicht nur meine Kustodienkollegin, damit meine ich auch die Frau aus der Verwaltung oder die Security an der Kasse oder wie auch immer. Und sozusagen schon relativ früh irgendwie einbezogen habe in Gespräche. Also es ist schon klar, dass die jetzt nicht das Fachwissen hatten, aber einfach so ein Austausch, wo ich einfach beschrieben habe, was Gabi, also meine Co-Kurin und ich uns dabei denken, warum wir sozusagen diese Auswahl treffen, was sie von dem Titel halten und so weiter. Und das hat den totalen Unterschied gemacht. Die haben sich alle so mit dieser Ausstellung identifiziert, weil sie irgendwie sozusagen da so eine gewisse Form von Teilhabe, ist ein schwieriges Wort, aber also irgendwie so ein Mitmachgefühl irgendwie war. Und deswegen würde ich auch immer sagen, dass ich am Ende, als ich mich entschieden habe, dann zu gehen, auf eine Art auch on good terms gegangen bin. Auch wenn klar war, dass wir uns jetzt nie komplett gleich irgendwie die Perspektive haben auf gewisse Themen. Und ich meine ja, wie du schon gesagt hast, gleichzeitig ist natürlich einfach dann da auch die größere Bürokratie und die Struktur, die Wirkungsmächtigkeit irgendwie entfalten kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man quasi berücksichtigen muss, wenn man diese Gespräche führt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich viel mit unseren Studierenden am Institut für Kunst im Kontext drüber spreche, weil wir alle viel Seminare machen, wo wir eben Kollaborationen machen mit anderen Institutionen, Museen, damit die Studierenden irgendwie lernen, wie das funktioniert. Und einfach verstehen, warum es Gründe gibt, warum manchmal Dinge so schwierig sind, wenn man mit der Institution arbeitet, weil da eben bestimmte Abläufe, Prozesse und so weiter sind, die dann einfach außerhalb dessen liegt, was auch eine Einzelperson irgendwie leisten kann. So.
Und dann bist du von der großen Institution, wenn ich es richtig verstanden habe, direkt in die ganz kleine und die Selbstgründung sozusagen von Contemporary Ant. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen erzählen, insbesondere vielleicht, wie du, also das Magazin, hast du gerade erzählt, hat 10.000, oder habe ich 10.000, war richtig, ne? 10.000 Artikel.
Ja.
Und mittlerweile quasi aus diesem Begriff von Magazin in Richtung Plattform gewachsen. Was war die Ambition am Anfang dahinter und was ist die Ambition jetzt?
Also am Anfang war es definitiv die Idee, einfach einen Ort zu schaffen, einen digitalen Ort, wo die künstlerische Produktion auf dem Kontinent in Verbindung treten kann mit der Diaspora. Also es war jetzt nie so die Idee, ein Magazin, sage ich jetzt mal, für ein europäisches Azi-Publikum zu kreieren. Wenn die das lesen, und das machen sie ja auch, und das ist auch wichtig, ist es auch gut. Aber die Idee war wirklich zu sagen, okay, wie kann man so Räume schaffen, wo so eine Form von Austausch stattfinden kann und der wirklich on the ground produziert wird. Also deswegen war von Anfang an für uns total wichtig, dass eben alle, die Content produzieren fürs Magazin, lokal verankert sind, die einfach Teil der Szenen sind und die jetzt auch nicht irgendwie Expat-BBC-Leute sind, sondern wirklich Leute, die dort Teil dessen sind und deswegen ihren sehr spezifischen Blick haben auf die Biennale oder die Ausstellung oder wie auch immer. Und dass wir uns eigentlich wirklich mehr so als so einen Ort verstehen, wo wir alles zusammenbringen, wo wir diesen Austausch stattfinden lassen können oder aber auch Informationen einfach teilen können. Weil ich gerade zu dem Zeitpunkt gab es ja immer noch so sehr stark diese Idee von der afrikanischen Kunst, wo ich immer sage, die gibt es natürlich nicht, weil es ist viel zu komplex, als dass man das sagen kann. Aber es ist halt, hält sich auch recht hartnäckig irgendwie so. Und wie immer gesagt haben, nee, es geht genau darum, eben diese Komplexitäten Raum zu geben und auch eben gerade für diesen Austausch im Sinne von jemand, der in Addis sitzt, weiß ja nicht automatisch, was der einer in Johannesburg macht, ne? Was immer so eine komische Logik ist, wo Leute am liebsten so fragen, ja, kennst du den? So, obwohl es irgendwie so total am anderen Ende ist. So
vom, ja, ist Kontext. Ja noch weiter als Europa, aber ja, macht es Sinn, ja, in dem Gegengefragt genau, auch von europäischer Kunst zu sprechen, tut man ja auch. Macht auch keinen Sinn wahrscheinlich.
Nee, macht auch keinen Sinn und es ist auch anders konnotiert, würde ich immer sagen. Es ist halt, wenn du von afrikanischer Kunst, ist es halt so als Kategorie gedacht. Und das ist sozusagen das Problem. Und dem wollten wir entgegenwirken. Und dann haben wir eben auch gesagt, dass es eben auch gerade zu dem Zeitpunkt einfach sonst ja auch kaum Plattformen oder Magazine gab, die wirklich aus so einer Expertise heraus professionell Kunstkritik betrieben haben in Bezug auf Kunst aus Afrika und der globalen Diaspora. Also es gab es natürlich gab es auch Vorläufer, die für uns auch sehr wichtig sind, aber in dem Maße war das einfach nicht vorhanden. Und wir haben halt einmal gesagt, dass das irgendwie ja nicht sein kann. Und was sich vielleicht verändert hat, ist, dass wir, als wir angefangen haben, wir immer erst so gedacht haben, okay, eigentlich ist das Ziel erreicht, wenn es jetzt nicht mehr notwendig ist. Also so im Sinne von, da am Anfang war wirklich so die Idee, okay, wir wollen hier wirklich was pushen und zusammenbringen und natürlich irgendwie auch dadurch Sichtbarkeiten schaffen. Und wenn das zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist, weil das auf allen möglichen anderen Plattformen ist, dann brauchst du es eigentlich nicht mehr so, was wir machen. Und ich würde aber sagen, das hat sich verändert jetzt in den letzten 12 Jahren. Also 2013 wurde es hier gegründet. In dem Sinne, dass wir, glaube ich, diese Idee am Anfang hatten, weil wir selber irgendwie dachten, wir sind ein Nischenprodukt. Und das ist natürlich etwas, was man selber quasi annimmt, weil du in einem europäischen Kontext marginalisierte Themen anfasst. Und was gleich über die ganzen Jahre immer deutlicher wurde, ist, es ist ja nicht marginalisiert. Also jemand, der in Nigeria sitzt und über die Ausstellung schreibt, denkt ja nicht, er schreibt über marginalisierte Kunst. Es ist ja nur in der Wahrnehmung des europäischen oder US-Publikums, dass sie nur, weil sie es nicht kennen, denken sie, es ist marginal, weil es nigerianisch ist. Und das war einmal interessant, weil das etwas gezeigt hat, dass natürlich für uns als europäische Diaspora-Gründerinnen wir sowas immer mitreflektieren müssen, weil wir natürlich ganz stark geprägt sind und das gilt immer noch. Also ich finde das immer noch total wichtig, dass wir auch innerhalb des Teams von denjenigen, die eben in Europa sind, wie immer mitreflektieren, welche Positionierung wir eigentlich auch haben und uns gar nicht davon freimachen können. Und das andere ist, dass wir dann eben über den Lauf der Jahre gedacht haben, so, also wieso sind wir denn eigentlich ein Nischenmagazin? Also ich kenne kaum eine Plattform, die so global ist wie wir und die im wahrsten Sinne sich mit der globalen Majority beschäftigt und ein Netzwerk hat, was wirklich überall ist. Und da ist sozusagen so eine Form von neuem Confidence auch raus entstanden, dass wir gesagt haben, so, nee, wir sind ja gar nicht ein Spezialmagazin, wir sind eigentlich genau das Gegenteil, weil wir sozusagen so breit aufgestellt sind, weil wir wirklich Netzwerke in Lateinamerika, in der Karibik, in den USA, in Kanada, auf dem ganzen Kontinent haben und wirklich eine Leserinnenschaft haben, die auch überall dort sitzt, dass wir eigentlich das nur noch stärker betreiben wollen und diese Vernetzung sozusagen viel stärker jetzt dieser Fokus sind, dass wir sagen, okay, es geht wirklich auch um diese globalen Vernetzungen, die wir irgendwie sichtbar machen wollen. So.
Ich finde, klar, man kann wahrscheinlich, würde ich auch sofort fühlen, wenn man aus hier in Berlin sitzt und wir sind hier bei euch im Büro gerade und du würdest jetzt sagen, Magazin und ich bringe das hier auf den Zeitungsmarkt, dann ist es natürlich trotzdem wahrscheinlich erstmal irgendwie eine Nische vom Interesse der Menschen. Genau wie ich ein Kochmagazin auf breiter Basis natürlich anders funktioniert als eins mit afrikanischen Rezepten wahrscheinlich, sagen wir mal so. Und Afrika ist ja jetzt wieder, wie wir gehört haben, besteht ja aus einer immensen Größe. Jetzt würde ich mich denn dann doch mal fragen, vielleicht kannst du uns mal sagen, wie ihr denn arbeitet als Plattform, als Magazin. Wir sehen hier einige Ausgaben liegen. Und was dann so Themen sind, wenn ihr sagt, ihr habt die globale. Das sind Themen, die dir in den letzten 12 Jahren im Gedächtnis geblieben sind, die einfach wichtig waren.
Also ich glaube, vielleicht einmal ist echt auch nochmal wichtig jetzt in Bezug, was du gesagt hast, ob jetzt ein Magazin hier ausliegt oder nicht, ist, dass wir tatsächlich seit Anfang an eine ganz internationale Leserinnschaft haben. Also zum Beispiel unsere höchste Leserschaft ist in den USA, war schon immer. Und dann folgen sozusagen also Südafrika und es ist dann ganz breit aufgestellt und Deutschland, Europa ist auch dabei, aber es ist sozusagen gar nicht unbedingt unsere Hauptleserinnenschaft. Und das haben wir auch immer versucht zu pushen, also diesen Punkt zu machen, dass die End ist definiert durch das Netzwerk, nicht jetzt durch uns, weil wir jetzt nur mal hier auch sitzen. Und seit ein paar Jahren haben wir ja auch nochmal einen anderen Space. Und dass das aber sozusagen auch ein sehr starkes Bewusstsein natürlich braucht, um das so ganz bewusst auch so dagegen zu halten, sage ich mal. Genau, und das andere ist, dass also spezifische Themen, ich würde sagen, was für uns immer wichtig war, ist, dass wir vielleicht sogar gerade jetzt gar nicht diese großen Themen immer aufgemacht haben, sondern im Gegenteil nicht gesagt haben, oh, jetzt machen wir mal eine Serie zu der Dekolonisierung von Museen oder so, sondern wir immer gesagt haben, das ist irgendwie, geht selbstverständlich einher mit dem, wie wir uns als Plattform verstehen. Und dass da auch eine Criticality mit einhergeht, die sozusagen das voraussetzt, dass wir mit Autorinnen arbeiten, die da ein Verständnis und eine Sensibilität für haben. Das heißt aber, natürlich haben wir viele verschiedene Themen, die, sage ich mal, vielleicht in aktuellen Kontexten wichtig sind. Das kann auch zum Beispiel sein in Dakar, als dort eine große Jugendbewegung war, wo auch Künstlerinnen beteiligt waren, dass man dazu berichtet. Oder genauso wie wenn vor ein paar Jahren in der Schweiz Afro-Schweizer KünstlerInnen protestiert haben, dann haben wir den offenen Brief veröffentlicht. Oder also wir sind schon, dass wir immer gucken, dass wir auch dafür einen Raum schaffen, wenn sozusagen so aktuelle Themen Relevanz haben, auch sozusagen, die in die Kunst dann mit reingehen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir sind jetzt kein News-Magazin, ne? Also es geht jetzt nicht darum, so ständig immer so das Neueste rauszumachen. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Texte, die einfach sehr, im sehr klassischen Sinne sich mit Ausstellungen beschäftigen, oder mit größeren Debatten, die jetzt gar nicht spezifisch jetzt irgendwie um Dekolonisierung oder solche Themen gehen, sondern die einfach gerade relevant sind in spezifischen Kontexten. Und das kann dadurch, dass wir so breit aufgestellt sein, natürlich sehr unterschiedlich sein. Also wir haben ja inzwischen auch, ich glaube, das habe ich gar nicht gesagt, aber es sind ja inzwischen zwei Magazine, also CN America Latina Magazin, das eben 2018 gegründet wurde, mit einem stärkeren Fokus auf den Verbindungen zwischen Karibik, Lateinamerika und dem Kontinent, was eben in Spanisch, Portugiesisch und Englisch veröffentlicht wird und nicht wie sie halt Magazine auf Englisch und Französisch. Und das heißt, die beiden Magazine geben dann auch nochmal unterschiedlichen Raum, sage ich mal. Also wenn jetzt gerade passiert sehr viel in Haiti, dann wird auch ein Kollektiv aus Haiti gefeatured zum Beispiel. Oder das heißt, wir versuchen schon dem immer gerecht zu werden, was eben die lokalen Kontexte und Netzwerke, mit denen wir arbeiten, gerade als wichtig erachten. Und da würde ich auch sagen, dass wir jetzt als Editorial-Team natürlich immer auch bestimmte Ideen vielleicht haben und auch Texte in Auftrag geben und sagen, hier, das fänden wir irgendwie spannend. Ganz viel ist aber auch, das kommt zu uns. Also es sind ganz viel auch Pitches. Und da natürlich ist es dann unsere Aufgabe, dass man eine Form von Auswahl treffen muss. Und deswegen bleibt es natürlich sehr subjektiv. Aber es ist genau der Point, warum wir eben mit Leuten arbeiten, die lokal vor Ort sind, weil die ja viel besser wissen, was jetzt gerade ihnen unter den Nägeln brennt oder was sie interessiert. Und dass sie das quasi dann vorschlagen und sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal über das neue Museum für schwarze Kulturen in Dakar schreiben. Und ich sehe das auch ein bisschen kritisch, weil und so. Und dass man das dann quasi aufnimmt, so.
Mich würde nochmal dieser Begriff Dekolonisierung interessieren. Ich meine, du hast gerade gesagt, dass das jetzt nicht nur euer Steckenpferd ist und ich habe mich auch tatsächlich relativ schwer mit diesem Begriff getan, weil er so breit und so irgendwie undefiniert ist. Ich habe, glaube ich, verstanden, wie du das quasi in Frankfurt angegangen bist, wo man deine Tätigkeit ja vielleicht auch oder zumindest dieser Begriff da eingeflossen ist. Und mich würde trotzdem jetzt auch interessieren im Kontext von C-End, wie quasi interagiert ihr mit der Plattform im Sinne der Dekolonisierung und ist es überhaupt der richtige Begriff dafür und ist er nicht viel zu stumpf sozusagen für die Diversität an Aktivitäten, die ihr habt?
Ja, also ich glaube, das kann man mit Ja und mit Nein beantworten, wie bei so vielen Dingen. Also der Begriff der Dekolonisierung ist schwierig, weil also einerseits ist er sehr wichtig und treffend, weil er umfasst einfach, wie können wir uns aus diesen kolonialen Strukturen, die einfach immer noch als Vermächtnis überall durchdringend sind, aufstellen und das aufbrechen, sage ich mal jetzt ganz platt. Also deswegen passt es auch. Und es gibt natürlich auch viel Theorie geschrieben darum. Das ist auch alles richtig und relevant. Aber wie du gerade so ein bisschen gesagt hast, er wird halt natürlich auch sehr inflationär verwendet, sage ich mal, gerade so hier so im europäischen Kontext, gerade jetzt, wo auch viele Museen und so weiter sich in den letzten Jahren versuchen, so ein bisschen neu aufzustellen und so taucht der Begriff immer wieder auf und es ist eigentlich auch nicht so richtig klar, ob diese Institutionen wirklich auch selber verstehen, was genau sie damit meinen, wenn sie sagen, dass sie sich das jetzt irgendwie auf die Fahnen schreiben. Und deswegen bin ich da persönlich nicht so ein Fan von, weil ich eigentlich sage, naja, also die Arbeit, die wir machen, das ist eine dekoloniale Praxis. Das heißt, wir schreiben jetzt nicht ständig Artikel darüber. Das ist so, wie wenn ich eine Ausstellung mache, wo nur Frauen ausgestellt werden, dann ist es idealerweise, ist das nicht das Thema der Ausstellung, dass es Frauen sind, die Kunst zeigen, sondern es ist einfach eine Ausstellung über, ich weiß nicht, Roboter. Und die besten Arbeiten sind immer alle von Frauen. So, und so sehe ich das auch mit dem, was wir machen, dass wir quasi alles, was ja sowieso schon da ist, weil die Dinge, die wir featuren, die passieren ja. Das ist ja nicht, dass wir das irgendwie entdecken oder keine Ahnung, was oft so ein bisschen diese Wahrnehmung ist, sondern das findet so oder so statt, ob wir das jetzt featuren oder nicht. Und so wird es ja auch gesehen aus der Perspektive des Netzwerks. Und deswegen würde ich immer sagen, sind wir auf eine Art schon so einen Schritt weiter. Also wir wollen da auch gar nicht mehr drüber reden, weil das ist sowieso inhärent in dem, was wir machen, sage ich mal. Gleichzeitig verstehe ich natürlich, dass in anderen Kontexten es wichtig ist, diesen Begriff irgendwie zu benennen, um deutlich zu machen, worum es geht. Aber prinzipiell ist es für uns etwas, was einfach so grundlegend unter allem liegt, was wir sowieso machen, sage ich mal. Und vielleicht ein anderes Beispiel dafür ist auch, als wir CN gegründet haben, hatten wir immer noch diesen Untertitel. Das war dann irgendwie International Art from African Perspectives, glaube ich. Wo wir es auch so ein bisschen schwer getan haben, weil wir immer gesagt haben, naja, eigentlich geht es uns ja darum, die Kategorie aufzubrechen. Gleichzeitig müssen wir aber auch irgendwie sagen, worum es uns geht. Und nach ein paar Jahren haben wir halt den Untertitel weggelassen, weil wir gesagt haben, also wir haben jetzt irgendwie unseren Punkt bewiesen und es ist irgendwie klar, worum es uns geht. Und wie ich vorhin schon meinte, es geht ja um so eine Breite an Stimmen und Komplexitäten, dass wir eigentlich jetzt dann nicht nochmal extra sagen müssen, es geht jetzt um Afrika oder wie auch immer, sondern es geht um Kunst und Kultur. Und wir haben einfach Interessen, die vielleicht bei anderen Magazinen nicht so stark ausgeprägt sind, sage ich mal so. Genau.
Ich fand trotzdem, du hast ja eben, bei uns geht es ja um das Thema auch Transformation und gesellschaftliche Veränderung. Und als ich gestern so mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, hatte ich schon so den Gedanken, dass das Thema Dekolonisierung ja auch im Grunde eine Form von Transformation ist. Ne? Denn ihr beschäftigt sich, es ist ja eigentlich fast gelebte Transformation, denn ihr beschäftigt euch ja mit dem Aufbrechen auch, wie du es eben beschrieben hast, auch am Anfang, als du in die Museen reinkamst, eigentlich mit Denkmustern und Selbstverständlichkeiten. Und die löst man ja in gewisser Weise auf. Also,
absolut.
Oder würdest du?
Das ist definitiv das, was wir damit bewirken wollen. Das ist das, was ich meine. Wir sind irgendwie so einen Schritt weiter und leben den ja auf eine Art vor, sage ich mal, indem wir sagen, hey, wir sehen das als total selbstverständlich an, dass wir mit diesem Netzwerk arbeiten. Und ich sehe das als total selbstverständlich an, dass von unserem Team wir 18 Personen sind, von denen 17 of color und weiblich gelesen sind. Da muss ich aber nicht ständig drüber reden, weil ich sozusagen das schon als Teil der Transformation sehe, dass das für mich selbstverständlich ist. Und das mache ich natürlich trotzdem manchmal, um genau das, was ich jetzt sage, zu sagen. Oder wenn ich einen Vortrag halte, dann sage ich das schon nochmal ganz bewusst, dass sozusagen diese inhaltlichen Dinge auch in alles, was wir als Struktur aufbauen wollen, auch reingeht, sage ich mal. Und ich finde auch, das glaube ich, kann ich auch sagen, ohne dass es jetzt irgendwie überheblich wirkt, dass CN durchaus da auch einen Einfluss geschafft hat. Also sage ich mal so im breiteren Kunstkontext, der jetzt im europäischen Kontext ist, das durchaus dazu beigetragen hat, zu verstehen, wie das aufzubrechen ist, dass solche Begriffe wie afrikanische Kunst irgendwie schwierig zu verwenden sind, dass es nicht selbstverständlich ist, dass jemand, der in Dakar sitzt, weiß, was eine andere schwarze Person in Oslo macht. Und diese Dinge eben von Sprache bis zu so einem Verständnis, wie Narrative entstehen, das ist dann das, was ich sagen würde, was auch außerhalb noch dessen, was wir auf CN selber machen, dann die Transformation auch bewirkt. So.
Und auch in die quasi Lesenden quasi sich erweitert, das Publikum. Inwieweit, ich kann mir vorstellen, wir haben vorher schon von diesen Bubbles gesprochen, in der Kunstwelt immer wieder aufzufinden, ein Ökosystem. Und natürlich ist wahrscheinlich für Menschen, die jetzt hier im westlichen, europäischen Kontext aufwachsen, das ja auch erstmal so eine Bubble. Also die könnten das so betrachten und deiner Erfahrung nach mit CN, gab es diese Situation, wo auch du wirklich festgestellt hast oder ihr festgestellt habt, wow, jetzt haben wir hier wirklich gerade zwei Welten aufeinander gebracht und auch dann in beiden Welten oder in einer Welt wirklich was quasi zu Denkmuster verändert?
Also es gibt so eine Anekdote, die wir so zu unserem Jubiläum als 10-Jährigen so ein bisschen wieder hervorgeholt haben. Und das ist, dass wir 2000, entweder 13 oder 14, es war also ein Jahr, wo eine Venedig-Biennale war, ich weiß es gerade nicht, hatten wir ein Interview gemacht mit Edson Chagas. Das ist, war damals der Künstler des angolanischen Pavillons. Und der hat dann tatsächlich den Goldenen Löwen gewonnen. Und da sind dann sämtliche anderen Magazine und so total durchgedreht, haben uns alle kontaktiert und dachte, oh Gott, wie kommen wir an den ran? Wie können wir irgendwie ein Interview mit denen haben? Und wir waren halt wirklich die Einzigen, die dieses Feature hatten. Und das war halt interessant, weil sozusagen, wenn du jetzt sagst, beide Welten, es war für Edson, angolanischer Pavillon plötzlich so, du bist jetzt irgendwie so angekommen in der globalen, westlich gelesenen Kunstwelt, weil das ist ja so eins der höchsten Auszeichnungen, die du kriegen kannst, nicht nur in Venedig auszustellen, sondern auch noch den Goldenen Löwen zu gewinnen. Und andererseits war es plötzlich so, dass alle anderen so gedacht haben, so, hä, wie kann das sein, dass wir das jetzt nicht auf dem Schirm hatten, sage ich mal so. Und das ist so ein typisches Beispiel, und da gibt es aber einige davon, wo das immer wieder vorkommt, so dass das in der Konstellation passiert. Was aber eigentlich schön ist, würde ich sagen, jetzt rückblickend auf die letzten 10 bis 12 Jahre, dass gerade für eine jüngere Generation von KünstlerInnen, die jetzt in unterschiedlichen Kontexten in Afrika aufgewachsen sind, das gar nicht mehr so erstrebenswert ist. Also dieses, ich muss jetzt den Goldenen Löwen gewinnen oder ich muss jetzt die Galerie in London haben, damit irgendwie meine Karriere als erfolgreich gesehen wird. Sondern das ist auch viel stärker jetzt wieder auch so eine, nicht Rückbesinnung, aber so ein Verständnis gibt, ja, eigentlich will ich auch die lokalen Strukturen irgendwie mittragen, unterstützen. Aber das hat sich vielleicht verändert, aber gleichzeitig ist die Kunstwelt immer noch, wie sie ist. Und sie hat trotzdem so bestimmte Marker, an denen gemessen wird, ob jetzt eine Person als erfolgreich wahrgenommen wird oder nicht, sage ich mal. Ne?
Ich würde trotzdem noch einmal an der Stelle intensivieren, beziehungsweise wir wollen ja auch von dir lernen und wollen ja auch immer Praxis lernen, wie Transformation gelingen kann, und sind jetzt mit dem Podcast auch schon über 50 Folgen unterwegs. Wir treffen viele, die auch immer insofern den Institutionen gegenüber so ein bisschen kunstkritisch sind und sagen, die Museen, irgendwie haben die auch bestimmte Sachen verschlafen. Das ist auch so langweilig, die sind gar nicht gesellschaftlich bei uns so richtig relevant. Guck mal, wer da hingeht und so. Und gleichzeitig ist ja sofort nachvollziehbar, wenn man mit dir spricht, wie man über Kunst selber oft erlebt, ja eigentlich Blickwinkel ändern, andere Dinge sehen, miteinander ins Gespräch kommen kann. Aber irgendwie passiert das ja vielleicht nicht so richtig oder man schöpft das Potenzial nicht aus. Was kann denn sozusagen passieren? Ne? Wie kann man den Dialog da schärfen, das Interesse größer machen? Denn das Potenzial ist zweifelsohne.
Das Potenzial ist da. Ich denke, dass verschiedene Museen versuchen das ja auch irgendwie, diese Zutrittsschwelle so ein bisschen niedriger zu machen. Da gibt es verschiedenste Ideen und Möglichkeiten. Und ich glaube, so würden wir das auch immer sehen mit der Arbeit, die wir machen, dass klar soll das interessant sein oder ist es interessant für Arts Professionals, sag ich mal. Aber gleichzeitig geht es ja auch immer darum, eine Zugänglichkeit zu schaffen, wie man eben die Infos und so vermittelt. Also zum Beispiel auf CN sind die Texte super kurz. Die sind irgendwie nur so zwischen, so anderthalb, sagen wir mal, A4 Seiten, um so ein Gefühl zu kriegen. Weil wenn ich jetzt Wortzahlen sage, ist das, glaube ich, nicht so nachvollziehbar. Zwischen anderthalb und vielleicht so 3 Seiten lang, was sehr kurz ist für im Kunstkontext. Und das haben wir von Anfang an immer schon so gemacht, weil das total wichtig erschien, dass eben auch jemand, die jetzt nicht ein Kurator oder wie auch immer ist, sich überhaupt traut oder befähigt sieht, diesen Text zu lesen. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch keine Fußnoten und so weiter. Also wir haben jetzt keinen Inhouse-Style, auch ganz bewusst, damit alle Stimmen irgendwie präsent bleiben, aber es ist sozusagen immer so ein Briefing, dass die Texte nicht so komplex kuratorensprechmäßig irgendwie geschrieben sind. Und ich glaube, das Gleiche geht letztendlich auch in den Institutionen. Und wie gesagt, viele versuchen das ja auch, dass da einfach so eine, ich meine jetzt Niedrigschwelligkeit gar nicht im Sinne von, die Leute sind ja nicht doof, die ins Museum gehen, aber es gibt natürlich so eine sehr spezifische Form von professioneller Art und Weise, wie über Kunst gesprochen wird, wie sie präsentiert wird, die schon sehr schnell automatisch solche Barrieren aufbaut auf verschiedensten Ebenen. Und ich glaube, dass da schon auch ein Potenzial liegt, sich das viel mehr zu trauen. Dass, Kunst ist ja nichts Heiliges in dem Sinn. Man darf ja auch anders darüber sprechen. Deswegen ist es ja nicht weniger gute Kunst, sage ich mal. Und ich denke, dass da auf jeden Fall das Potenzial liegt, sich das einfach zuzulassen.
Und gibt es Orte auf der Welt, ihr habt ja die globale Perspektive, wo du sagst, da ist ein viel flüssigerer Übergang sozusagen zwischen Leben, Institutionen, Kunst, Museen?
Ich würde sagen, dass in vielen Kontexten, also zum Beispiel in Nairobi, wo wir ja eben auch einen Space haben, das einfach ganz anders funktioniert. Also erstens, weil es dort zwar Museen gibt, aber die Museen jetzt nicht dass die Ultimo-Institutionen sind für junge KünstlerInnen, weil das oft auch noch sehr stark kolonial besetzte Institutionen sind, im Sinne von, dass sie von den Kolonialmächten mal irgendwie gegründet wurden und so weiter. Und das Format Museum gar nicht unbedingt jetzt überall als das perfekte Format zum Kunstzeigen wahrgenommen wird, so wie das eben in Europa ist. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel in Nairobi sehr viele kleine Independent-Projekte, sei es jetzt Kollektive oder kleine Arts-Residencies oder was wir machen mit unserem Space da ist, der ist halt jeden Tag offen, der ist oben in so einer alten Mall, da kommen halt Youngster Kulturschaffende hin, die können da einfach abhängen, wir haben da Bücher, die können da lesen, dann gehen die manchmal skaten oben auf dem Dach, dann kommen sie wieder und da sozusagen ist dieser fließende Übergang dann da, dass es sozusagen ganz Teil des natürlichen sich Bewegens ist, dass man dann gerne auch mal da hinkommt und das super findet, dass man da mal sich Bücher angucken kann oder zum Beispiel, wir haben da auch eine Druckmaschine, also man kann da Zines machen und solche Sachen und der Unterschied ist, glaube ich, auch, dass jetzt, wenn man jetzt mal ein Beispiel in Nairobi bleibt, es eine wahnsinnig starke junge Szene gibt, die sich aber ganz anders aufbaut, weil es gibt in dem Sinne jetzt kein edukatives System wie hier, dass du jetzt auf der Kunsthochschule erstmal krass durch Crit-Sessions gehst und irgendwie dir gesagt wird, was Critical Thinking ist. Das wird sich ganz anders erarbeitet, weil dort die Curricula halt noch sehr kolonial auch, würde ich mal sagen, sind in den Strukturen. Das heißt, es sind oft Leute, die vielleicht erstmal Ingenieurwissenschaften oder irgendwie sowas studiert haben, aber eigentlich viel mehr Lust haben, über Kunst zu schreiben oder Kunst zu machen oder zu designen. Und das heißt, da ist natürlich eine ganz andere Annäherung an die Kunst, die auf die Art viel direkter ist. Weil hier ist es ja schon immer noch so, dass du diesen Umweg gehen musst. Das heißt, du musst irgendwie schon immer noch ja meistens aus einem Kontext kommen, wo dir schon mal jemand gesagt hat, dass Kunst irgendwie cool ist, um überhaupt auf die Idee zu kommen, in eine Kunsthochschule zu gehen und so weiter. Und das ist da und auch in vielen anderen Kontexten, auch jetzt so auf dem Kontinent, halt nicht so. Und dadurch wird sich das aber natürlich viel natürlicher, ist der Zugang natürlich dann dadurch auch da. Und die Hemmschwelle ist gar nicht in der Form da, weil es nicht diese Form von Elitismus unbedingt hat. Ne? Damit will ich nicht sagen, dass es natürlich dort auch Klassismus und so weiter gibt im Kunstkontext, aber das, was wir zum Beispiel da erleben, was auch stattfindet bei uns an dem Space, ist definitiv was ganz anderes, was auch enorm produktiv ist. So.
Meine abschließende Frage, bevor Alexander die Fantasiemuskelfrage stellt, wäre nochmal die Magisterarbeit ist aus dem Jahr, hatten wir gesagt, ist ungefähr 20 Jahre her. Ne?
Also angefangen zu schreiben, ja. Es hat ein bisschen gedauert. Ja. Genau.
Und wenn du jetzt so auf deine Arbeit guckst, verändert sich die Welt ja nicht nur in die Hinsicht, in die man arbeitet. Also wenn wir hier jetzt dekolonisieren und praktisch aufarbeiten, erstarken natürlich trotzdem nationalistische Strömungen, wenn auch in Europa wenig imperiale, aber wenn man in die Welt guckt, USA, China, Russland, gibt es ja nochmal ganz andere Diskurse. Was macht es mit dir, arbeitet das gegen oder ist es jetzt erst recht, man muss weiter dagegen, also wie geht's dir damit, die ihr Leben praktisch ja mit einem unheimlichen Enthusiasmus lebt?
Ja, und ja, erst jetzt erst recht, also sowieso, auf jeden Fall. Nee, also das ist definitiv so, dass wir natürlich auch viel so innerhalb des Teams auch darüber sprechen, was das alles so bedeutet und dass wir uns da eigentlich auch sehr einig sind. Das heißt natürlich aber auch für uns, da haben wir jetzt gar nicht so drüber gesprochen, aber es gibt ja auch immer die große Funding-Frage und so. Das heißt natürlich, dass wir da für uns auch uns jetzt anfange, auch andere Strategien zu entwickeln und so, um unabhängiger zu sein und Wege zu finden, die ja für uns so funktionieren, dass wir eben jetzt erst recht noch stärker irgendwie pushen können. So. Aber ich glaube, da ist die Motivation bei allen eigentlich wirklich von der Seite. Und ich glaube, dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dass sich über die Jahre ja auch so eine Form von stärkerem Selbstverständnis entwickelt hat, dass wir eben Teil so einer Global Majority sind, ist jetzt gerade noch mehr und noch stärker und jetzt noch sozusagen irgendwie wichtiger, dass man sagt, hey, wir haben so ein enormes Netzwerk und da sitzen all diese Leute, die irgendwie so viel zu schreiben und zu sagen haben und so. Das ist der einzige Weg irgendwie, um weiterzumachen. So. Ja.
Das wäre natürlich auch, aber ihr finanziert euch immer, also wie finanziert ihr euch?
Ja, genau, also wir, es ist ja kein Geheimnis.
Wir haben eigentlich keine Zeit mehr, aber da wir ja auch über Wirtschaft sprechen, ist natürlich schon interessant, wie sich so ein Projekt wie eures trägt. Ne? Wir sitzen hier nicht in High-Class Redaktionsräumen. Nee. Sie können es nicht sehen, sondern wir sind im Büro in Schöneberg wahrscheinlich hier.
Ja, oder Schöneberg ist, oder Tiergarten, so die Grenze Tiergarten, irgendwie. Ne?
So irgendwie genau. An der Grenze, ja.
Ja, also wir wurden mitbegründet vom IFA, Institut für Auslandsbeziehungen. Und das ist immer noch unser Kern-Funding-Partner. Es hat sich so ein bisschen geändert, weil wir seit ein paar Jahren eben nicht mehr ein Projekt direkt des IFAs sind, in dem Sinne, dass alles dort verwaltet wird, sondern wir jetzt eine eigene Firma sind und quasi Zuwendungsempfänger. Das sage ich nur, falls irgendjemand zuhört, den das interessiert und seine eigene Non-Profit macht, das ist sehr wichtig, weil man dadurch wesentlich unabhängiger ist. Das heißt, das ist die Kernfinanzierung, aber wir kriegen auch Funding von großen US-amerikanischen Stiftungen, also jetzt gerade zum Beispiel von der Mellon Foundation oder davor Ford oder jetzt gerade auch von der Terra Foundation. Das sind aber alles immer so eher projektbezogene Fundings und genau deswegen meinte ich so, dass das ganz toll ist, das IFA als Partner zu haben, aber dass natürlich für alle, auch das IFA inklusive, klar ist, dass wir noch stärker gucken werden, wie wir andere Möglichkeiten an Income Streams und so haben. So, aber letztendlich sind wir natürlich da in einer glücklichen Position, dass wir das jetzt aus der Position, der wir sind, heraus entwickeln können. Aber das ist definitiv das Ziel, ja.
Super spannend, dein Werdegang, die Resilienz, die ich so vermeine zu beobachten und irgendwie diesen langen Blick. Ich würde auch dementsprechend die Frage ein bisschen abwandeln. Und zwar, glaube ich, definiert sich ja viel auch in deinem, zumindest in den letzten 15 Jahren, nach dem Netzwerk. Und C-End ist auf eine gewisse Weise ein Netzwerk. Also wie trainierst du deinen Netzwerkmuskel, wenn es sowas gibt?
Mein Netzwerkmuskel? Da muss ich mal kurz überlegen. Also ich glaube, die Tatsache, dass Netzwerk und gemeinsam arbeiten überhaupt nur möglich ist, ist, glaube ich, dass, und jetzt sage ich sowas, was echt viel auch benutzt wird, aber ich sage es trotzdem, so eine Form von Care. Also ich glaube, das ist so eine ganz treibende Kraft für mich und auch für die Menschen, die sozusagen mich umgeben, sei es jetzt im Team oder im breiteren Netzwerk. Und ich habe das jetzt so ein bisschen gewitzelt, weil Care auch gerade so ein Wort ist, was sehr viel verwendet wird. Aber ich meine das wirklich so. Also im Sinne von, wir versuchen eigentlich immer, diese extra Mile, die ich vorhin beschrieben habe, zu gehen. Das heißt, wir versuchen eigentlich immer, reflektiert zu sein, zu verstehen, was die Person als Teil eines Netzwerks in einem ganz anderen Kontext vielleicht denkt, fühlt, macht, was wir selbstkritisch reflektieren müssen, wie wir Möglichkeiten schaffen können. Wir haben jetzt zum Beispiel wir haben ja diese ganzen Educational Programs, über die wir nicht gesprochen haben, die kommen auch ganz stark aus dem Gedanken heraus. Und ich glaube, das ist etwas, was wirklich ein Kern ist, was es auch möglich macht, irgendwie diese Netzwerkmuskeln zu trainieren, weil es dann sozusagen jetzt nicht so ein rein strategisches Herangehen an das Netzwerk ist, was oft ja damit so verbunden wird. Und das würde ich sagen, ist der Unterschied, weil ich glaube, wenn es nur strategisch ist, dann wird es halt anstrengend. Und gleichzeitig ist das sozusagen natürlich immer auch ein Aspekt der mitschwimmt, aber ja, der Hauptaspekt ist wirklich der Fokus, zu schauen, wie können wir irgendwie miteinander sein.
Ja, vielen lieben Dank. Wir haben heute zum ersten Mal die 50 Minuten geknackt. Wir haben es weit überschritten, aber es ging eben auch um nicht weniger als die ganze Welt. Vielleicht erlaubt es dann der Podcast auch, ein paar Minuten länger zu sein. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wer Lust hat, kann sich ja auf eurer Plattform umsehen. CN, vielleicht kannst du die, weil man es vielleicht nicht genau versteht, wie schreibt sich das, beziehungsweise wie lautet die Netzadresse?
Also contemporary, wie zeitgenössisch. Und dann and wie und, also A-N-D in alles in einem Wort.
Okay. Super. Vielen lieben Dank.
Ich danke euch.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.